Alright.
Sollen wir gleich anfangen oder sollen wir bis wir auf die Toilette gehen?
Nee, aber geh du ruhig.
Ich muss nicht. Also, ja. Gut, let's go.
Ready?
Schnipsen oder nicht? So, willkommen zurück zu Inside US Sports mit Jeffrey und Jay.
Hey, yay!
Yo! letztes haben wir mit der NFL Draft geendet und haben ja versprochen, dass wir jetzt mal ein bisschen Basketball wieder besprechen, denn es gibt einiges zu bereden. Wie ihr wisst, ist ja aktuell die Final Four am Laufen, also das College Basketball Turnier. Und jetzt aktuell ist es schon bis zur Final Four gekommen. Es wurden 64 Mannschaften ausgewählt von einer Selection Committee. Da gab es den sogenannten Selection Sunday, wo dann bekannt gegeben wird, wer teilnehmen darf, also wer selektiert wurde sozusagen. Und dazu noch, wer welches Ranking hat und wer in welcher Region spielt. Das bedeutet, es gibt jedes Jahr 4 Regionen: South, Midwest, West und East. Und diese Regionen haben je 16 Mannschaften, was dann im gesamten 64 Teams sind. Und die spielen dann das Final Four oder March Madness Turnier aus. Jetzt war es so, in den die ersten 64 Teams gab es natürlich einige Upsets, wie wir das so gewohnt sind vom College Basketball. Da kann ich mal einfach mal ein paar erwähnen. Da wurde dann zum Beispiel in der South Region Wisconsin gegen Oregon, war Wisconsin auf 5, Oregon auf 12. Oregon in der Pac-12, die dieses Jahr miserabel schlecht war, aber Oregon hat gerade einen Lauf gehabt. Die haben das Pac-12-Turnier gewonnen, obwohl die nicht so gut abgeschnitten haben. Sind dadurch natürlich auch ins Turnier reingekommen, sonst wären die gar nicht drin gewesen. Und dann UC Irvine gewinnt gegen Kansas State, was auch keiner gedacht hätte. Die sind dann auch natürlich in die nächste Runde gekommen. Und dann gab's noch ein Upset in einen sogar, den ich gepickt habe. Murray State gegen Marquette. Murray State hat einen Spieler, den Ja Morant, den hätte man sich auf jeden Fall anschauen können. Mhm. Wer es nicht getan hat, einfach mal ein paar Highlights gucken. Der ist momentan projiziert auf Nummer 2 in der NBA Draft nach Zion Williamson.
Hat jetzt auch declared.
Wer?
Ja Morant.
Ja, ja. Genau, also der hat auch ein Triple-Double in dem Spiel gehabt. Mhm. Schon lange nicht mehr passiert. Der ist ein Point Guard, der hat sehr gute Vision, scored auch. Und also mal vergleichen mit Russell Westbrook, also jetzt vom Spielertyp her, von der Athletik auch fast so. Ist die Größe 1,93, 95, sowas um den Dreh. Gute Hands, lange Arme, passablen Wurf, also der kann schon schießen. Ist jetzt nicht seine Stärke, aber er schießt besser als Westbrook aktuell. Und den kann man sich mal angucken. Also wirklich, wirklich ein dynamischer Spieler. Und ja, der wird voraussichtlich an Nummer 2 auch genommen. Dann gab es noch ein Upset in der ersten Runde. Das war Liberty gewinnt gegen Mississippi State. Das war wieder dieser klassische 5-12-Upset. Mhm. Und
stimmt,
von denen, genau, von denen gab es in der ersten Runde 3 Stück. Also von den 5-12-Upsets, von den 4 Spielen, hat dreimal die 12er Mannschaft gewonnen.
Alright.
Ja, und dann gab es natürlich die Round of 32, die zweite Runde. Gab es auch einige Upsets. Die zweite Runde ist immer so ein bisschen, also nochmal zu dem Modus, die spielen immer, die erste Runde ist dann Donnerstag, Freitag, die zweite Runde war dann Samstag, Sonntag und dann geht es in die nächste und diese Samstag, Sonntag Runde, die 32 Teams haben dann wieder in der gleichen Region bzw. Stadt gespielt. Und da hat Duke sehr knapp gewonnen gegen UCF.
Ja, das war ein krasses,
krasses Spiel.
Duke sowieso zweimal richtig Glück gehabt bisher. Oder was bisher?
Ja, die haben da in dem Spiel richtig Glück gehabt. Die UCF hat einen Spieler, der ist 7'6", das ist ein, keine Ahnung, 2,25, 26, der Taco Fall. Genau, und der hat einfach nur vor dem Spiel gesagt, dass Zion ihn nicht überdanken wird. Ist auch nicht passiert, aber Zion hat dann ist zum Korb gezogen, hat den Körperkontakt aufgenommen, hat den Ball reingemacht. Taco war 5. Foul, muss dann auf die Bank. Zion hat dann einen Freiwurf bekommen, der den Ausgleich gemacht hätte. Hat aber dann nicht getroffen, ist ja vorne in den Ring. RJ Barrett holt den Offense-Rebound und macht den gleich rein zur 1-Punkte-Führung. oh, weil Taco Fall wahrscheinlich auch nicht drin war, haben die natürlich den leichten Offense-Rebound bekommen. Ja, und dann hat UCF versucht nochmal zu scoren, logischerweise, hat aber dann zweimal nicht getroffen, leider. Ja, und zwar dann
nächster Nähe.
Hat Duke richtig Glück gehabt.
Ja.
Also, weil die waren mit 3 hinten, waren noch so knapp 10 Sekunden zu spielen. Und dann ist das alles passiert in den 10 Sekunden. Ja, also wie gesagt, Duke richtig Glück gehabt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass UCF die schon so herausfordern wird.
Ja. Aber ich denke, das ist das Aufregende
an
March Madness. Ich meine, genau das ist es. Jeder kann. Das ist auch die Sache, die Leute an der NFL schätzen. Any given Sunday in der NFL und
any March Madness, Sunday.
Any day, kann jeder jeden schlagen. Und da kann es auch ein UCF, einem Duke, sehr, sehr schwer machen und fast gewinnen, wo eigentlich jeder am Anfang des Turniers der Meinung gewesen wäre, dass Duke der Titelfavorit ist.
Genau, und außer diesem Spiel gab es in der zweiten Runde jetzt eigentlich keine großen Upsets, wo man drüber sprechen muss. Mhm. So was eigentlich alles nach, in Anführungsstrichen, Plan gelaufen, weil die großen Upsets waren in der ersten Runde. Und dann nach dieser Round of 32 geht es zur Sweet 16. Das heißt, es sind nur noch 16 Mannschaften übrig.
Geil.
Ja, und da gab es dann wieder ein paar richtig geile Spiele.
Mhm.
Das heißt, es gab ein richtig gutes Spiel in der South Region. Das war Purdue gegen Villanova. War ganz gut bis zum Ende. Was ich so ein bisschen gesehen habe, war Auburn. Das war sozusagen bis zur das heißeste Team des Turniers. So bis zum, ja, bis zur Elite Eight. Dann gab es noch, Gonzaga war ganz gut, weil die haben sowieso die ganze Saison gut gespielt. Die waren auch mit Favorit, die waren Nummer 1 in ihrer Region. Aber bei Gonzaga ist so, ich habe so ein bisschen so eine Love-Hate-Relationship mit denen. Ich habe da in dem Staat, die sind im Staat Washington in Spokane. Und ich bin da zur High School und College gegangen und deswegen verfolge ich die so ein bisschen, aber die sind in so einer Liga, wo die, ja, sind eigentlich keine anderen guten Mannschaften der Liga, die gewinnen ihre Liga eigentlich jedes Jahr, haben immer gute Mannschaften, die sind im Start auch das beste Programm, also die sind besser als die Washington Huskies, die ja in der Pac-12 sind und deswegen ist immer so ein bisschen Love-Hate mit denen. Ich hoffe, dass sie weit kommen, aber ich verliere dann immer die Hoffnung, wenn das Turnier anfängt.
Sollten wir die nicht geil finden?
Die Gonzaga Bulldogs?
Bulldogs,
ja. Ich finde sie geil, ja. Ich finde auch den Coach geil, ich finde das Programm
hat
geil.
Hat er nicht unser Boy gespielt?
Der hat unser Boy auf jeden Fall gespielt, Mann.
Shoutout an Elias Harris.
Shoutout, ja. Das ist irgendwie schade. Ich würde es denen mal gönnen, das ganze Ding zu gewinnen. Es wäre richtig geil.
Und sehr geil ist auch das Team, das mal so krass von Kemba Walker vergewaltigt worden ist.
Ja, richtig krass. Ja. Aber der hat in dem Jahr alle vergewaltigt.
God damn, ja. Alter. Oh, also vielleicht einer der Top 3 most memorable runs through a tourney ever.
Auf jeden Kemba Fall,
Walker, ja. Just torching, boys. Just torching, motherfuckers. Alright.
Ja, und dann ging es natürlich von der Sweet 16, ging es rüber zur Elite 8. Und bei der Elite 8 wurde es dann richtig, richtig interessant, Leute. Da gab es ein Spiel auch wieder Duke. Duke gegen Michigan State. Ging auch 67-68 aus für Michigan State diesmal.
Mm.
Duke
in der Sweet 16 auch gerade nochmal überlebt.
Auch gerade, ne? Nochmal
überlebt. Genauso, ja. wie
die haben gegen Virginia Tech gewonnen.
Round of 32, auch Duke am Ende des Spiels in der Sweet 16. Nochmal Glück gehabt, auch wieder, ich glaube, von einem Inbound-Play,
ja,
unserem Korb, von der Baseline. Ein Alley 20 Zentimeter vom Ring nicht reingemacht. Wo, wenn du dem Typ den Ball noch 10-mal zuwirfst, er wahrscheinlich 8 alle davon reinmacht.
Oder alle 10.
Oder vielleicht sogar alle 10.
Ja.
Duke nochmal richtig Glück gehabt, aber dann, ne, Elite 8, luck ran out.
Genau, da haben die gegen Michigan State gespielt.
Coach.
Genau. Altes College von Magic Johnson.
Ja,
ey. Oder Draymond Green.
Wenigstens ein Erfolgserlebnis für Magic dieses Jahr.
Ja, der hat richtig gefeiert. Der war auch beim Spiel.
Mhm.
Zu dem Spiel, ich meine, die haben da gegen ein sehr erfahrenes Michigan State Team gespielt. Die haben ein paar Seniors, die haben Juniors und die wissen einfach, wie man durch das Turnier geht. Ja. Die haben einen erfahrenen Coach, der meines Erachtens besser gecoacht hat als Coach K, Mike Krzyzewski, der Coach von Duke, weil der hat...
Der Coach von allen, unser aller Coach.
Unser aller Coach, so.
Ja.
Aber der hat im Spiel keine Adjustments gemacht, der hat die Offense nicht im Griff gehabt, also das war sehr einfallslos, das Spiel von Duke. Der hat den Zion nicht wirklich eingesetzt. RJ Barrett hat ganz komische Würfe genommen. Also ja, und dazu muss man auch sagen, die haben dann nur mit einem Punkt verloren. Die haben mit Abstand auf jeden Fall das talentierteste Team im gesamten College Basketball. Ja, aber am Ende hat's einfach nicht gereicht, weil Talent alleine wird dir keine Meisterschaft gewinnen. Du brauchst da auf jeden Fall mehr und vor allem, wenn du dann gegen so eine erfahrene Michigan State-Truppe spielst. Ja, und dann im nächsten Spiel, das auch Elite Eight war, ist Gonzaga gegen Texas Tech.
Mhm.
Auch ein gutes Spiel gewesen. Und da hast du dann gesehen, dass der Spieler von Texas Tech, der Shooting Guard, der Culver, einfach ein Wahnsinnsspieler. Also der ist auch sehr hoch gerankt im Draftboard auf Nummer 3 aktuell. Du hast einfach gesehen, dass der nicht nur scored, er macht einfach viel mehr. Also seine Value ist viel höher, weil er die ganze Mannschaft nach oben pusht und er nimmt jetzt keine Würfe außerhalb des Spielflusses oder Rhythmus. Er kreiert so ein bisschen Rhythmus für andere. Und er macht einfach viel. Und du hast gesehen, dass Gonzaga den auch gar nicht im Griff hatte. Und die Großen von Gonzaga haben dann gegen die Texas Tech Defense, die sehr hoch gerankt ist dieses Jahr, haben die dann auch keine Antworten gehabt. Texas Tech habe ich in der Final Four gehabt, Duke auch. Da hatte ich jetzt 1 von 2. Dann hatte ich noch Virginia im Final Four und Kentucky. Kentucky hat dann auch gegen Auburn verloren, die, wie schon gesagt, das heißeste Team im Turnier ist aktuell, weil die waren auf Nummer 5 gerankt. Und die haben dann gegen Kentucky auch in einem guten Spiel gewonnen. Und dann wahrscheinlich das beste Spiel in einem Final oder in einem March Madness oder College Basketball seit langer, langer Zeit. Es war Virginia gegen Purdue. Das war ein richtig offener Schlagabtausch. Wenig Fehler, geile Plays. Gute Entscheidungen, hohe Trefferquoten, echt ein Wahnsinnsspiel. Und dass Virginia das noch in die Overtime geschafft hat, das war ja Wahnsinn. Also Freiwurf verfehlt, waren sie mit 2 Punkten hinten, dann der Tipp raus hinter die Mittellinie. Virginia holt den Ball zurück, passt ihn nach vorne und dann gibt es noch einen Jumpshot, der Tie Game, dann Overtime und dann ja der Shooting Guard von Purdue macht 42 Dreier von was weiß ich wo. Also es war echt Steph Curry-like. Ich meine, wer das Spiel nicht gesehen hat, das müsste noch auf The Zone sein. On Demand könnt ihr euch nochmal anschauen. Also das lohnt sich echt, das nochmal zu sehen, wer es nicht gesehen hat.
Jay Thomas, der Sean McVay des College Basketballs.
Ja, nicht ganz. Aber die Final Four ist dann letztendlich jetzt Virginia gegen Auburn und Michigan State gegen Texas Tech.
Das heißt, so wie wir früher, wenn wir an einem Wochenende ein Street-Basketball-Turnier gespielt haben, treffen sich die 4 Mannschaften jetzt
genau
an einem Wochenende.
An einem Wochenende, ja. In Minneapolis.
In Minneapolis.
Genau. Die spielen da im Footballstadion.
Okay, gut. Das heißt, wenn die nicht gerade dran sind, dann sitzt die andere Mannschaft auf einer ganz großen Matte und chillt da.
Genau.
Die laufen den ganzen Tag in Badelatschen rum.
Genau, auf dem Mattenwagen chillen.
Ganz genau, auf dem Mattenwagen chillen. So.
Ich hatte, wie gesagt, ich hatte Duke im Finale als Gewinner gehabt.
Die meisten, glaube ich.
Ja, die meisten. Jetzt würde ich sagen, Texas Tech im Finale gegen Virginia.
Mhm.
Ich bin ein bisschen biased, weil ich in Virginia geboren bin.
Mhm.
Deswegen würde ich einfach mal sagen, Virginia, die sind sehr ausbalancierte Mannschaft, die verteidigen sehr gut, haben einige, also die verlassen sich nicht nur auf einen Spieler, sondern auf mehrere, müssen nicht unbedingt hochscoren, um zu gewinnen. Deswegen glaube ich, dass am Ende Virginia gegen Texas Tech im Finale sein wird und ich glaube sogar, dass Texas Tech dann gewinnen wird, weil die haben offensiv den besten Spieler und ich glaube, das wird es am Ende machen, weil Texas Tech auch gut verteidigt. Deswegen glaube ich, Texas Tech gewinnt gegen Virginia im Finale.
Okay, also dein Tipp auf jeden Fall Texas Tech. Was sind für dich bisher in dem Turnier die 5 besten Spieler gewesen?
Spieler?
Spieler.
Im Turnier?
Im Turnier.
Zion.
Alright.
Da gibt es auch eine Statistik, dass er in den 4 Spielen, die er gespielt hat, hat er 104 Punkte gemacht.
Mhm.
Und es hat keiner so viele Punkte gemacht. Wenn man zurückgeht, muss man zurückgehen bis Lou Alcindor.
So, okay. Ganz kurzes Gewinnspiel von mir. Wer mir oder Jay auf Instagram innerhalb von 12 Stunden nach Veröffentlichung des Podcasts als erster schreibt, wer Lou L. Cinder ist, bekommt von mir, jetzt habe ich das Ganze natürlich nicht geplant.
Deine Kaffeemaschine?
Ja, you need to chill the fuck out right now. Kaffeemaschine, shee. Krieg von mir einen Kaffee ausgegeben. Ja. Right? Ein Kaffee und ein Essen ausgegeben. Alright? Hört euch den Podcast an. Ihr habt 12 Stunden Zeit nach Veröffentlichung des Podcasts. Ne? Also hört ihn jetzt, wenn er veröffentlicht ist. Und hört auch die nächsten sofort, wenn sie veröffentlicht werden. Der Erste, der mir schreibt, wer
oder mir
als oder Jay, als wen kennen wir Lou L. Cinder, kriegt einen Kaffee und Essen.
Genau, und diese
Man, und wir gehen nicht ins Schwarz, nur dass ihr Bescheid wisst.
Ja, und diese 104 Punkte, die Saren gemacht hat, sind gelten nur in seiner ersten Saison, weil Lou L. Cinder durfte damals als Freshman noch nicht spielen. Mhm. Das heißt, er hat eigentlich, also dürftest du früher als Freshman kein Varsity spielen. Mhm. Es gibt Varsity und Junior Varsity. Varsity ist so wie das bessere Level und das JV Level, also Junior Varsity, ist das niedrigere Level. Ja, und Lou L. Cinder hat in seinem ersten Jahr Varsity hat er in den ersten 4 Spielen 106 Punkte gemacht und Zion war jetzt dieses Jahr bei 104 Punkten. Mhm. Deswegen würde ich sagen, ganz klar Zion.
Special.
Weil, ja, er, für ihn werden auch keine richtigen Plays gelaufen, also er macht eigentlich alles selbst.
Ganz ja. Kurze Frage, funktioniert Zion at the next level?
Ja.
Warum?
Er funktioniert, weil er kann einfach zu viel, er spielt mit zu viel Passion, Freude. Er hat einfach Basketballinstinkte und ich glaube, er wird nicht am Anfang nicht so funktionieren, wie viele Leute sich das vorstellen oder wünschen, aber er funktioniert.
Kann Zion so viel? Weil meines Erachtens nach kann Zion nichts richtig gut,
das stimmt,
ja, außer bigger and stronger sein als die anderen.
Ja,
ich finde, Zion läuft keine Ernst in den Postplays. Der drückt einfach Jungs unter den Korb, genau, und dankt ihnen dann ins Gesicht.
Ja.
Zion hat einen unglaublich langsamen Release, wenn er wirft.
Ja, Setshot hat er.
Ja, und schießt jetzt auch nicht krass hochprozentig. Mhm. Zion spielt Power Forward am College, ist undersized in der NBA. Ich habe jetzt lustigerweise Agent Zero, Gilbert Arenas, the worst contract of all time. Mr. I'll shoot you in the face for losing the cards. Meinte ja, dass Zion Williamson hat die Size, also die Größe von Russell Westbrook.
Genau.
Allerdings das Gewicht von Shaq in seinem Rookie-Jahr. Mhm. Sieht natürlich auf Papier super aus, ist aber eigentlich undersized für die 4 und zu schwer für die 3.
Ja.
Das, was er halt macht am College, nämlich die anderen overpowern, das ist halt in der NBA dann nicht mehr so easy drin. Ja, ist nicht mehr die Zeit von Charles Barkley.
Genau, was für ihn natürlich spricht, ist, dass man in der NBA keine Zone spielen kann und das Spielfeld ist viel weiter. Also er hat einfach mehr Platz, um sich zu bewegen. Was noch für ihn spricht, ist, dass er nicht unbedingt den Ball braucht, um effektiv zu sein. Das heißt, er kann auch warten, bis jemand für ihn kreiert und dann macht er seine Punkte, weil er bewegt sich unheimlich gut ohne den Ball. Ja, und das wird ihm am Ende helfen, weil wie schon gesagt, er hat unheimlich gute Basketballinstinkte, er kann spielen, er ist auch ein willing defender, das heißt, er ist auch gewillt zu verteidigen und er verteidigt auch mehrere Positionen. Er ist ein sehr, sehr guter Weakside-Verteidiger, das heißt, er kommt rüber zu Hilfe, hat auch schon mal einen Offense-Foul angenommen, aber meistens sieht man ihn, wie er dann durch die Luft fliegt und Weakside Block, also jemand abräumt dann oben. Ja, und also ich glaube, er wird auf jeden Fall funktionieren, wenn man ihn mal ein bisschen mit Blake Griffin vergleicht. Blake Griffin ist zwar deutlich größer, aber Blake Griffin konnte aus dem College weniger und hat 23 und 11 gemacht in seinem Rookie-Jahr. Deswegen glaube ich, dass er wird auf jeden Fall funktionieren.
Ja.
Ja, also ich vielleicht nicht so, wie viele, wie schon gesagt, sich das wünschen oder vorstellen. Aber ich glaube, der kann auf jeden Fall, je nachdem, was für ein Team er auch kommt. Ja, es kommt noch dazu. Aber der kann schon auf seine 17, 18 Punkte kommen. Wahrscheinlich so 8, 9, vielleicht 10 Rebounds sogar. Einfach, weil er so aktiv ist. Bei ihm das Fragezeichen, das viele sich nicht stellen, ist sein Gewicht und ob er eine 82-Spiele-Saison aushalten kann. Weil das kommt ja noch dazu. Ich meine, College sind ein paar 30 Spiele. Ja, NBA sind 82. In ungefähr ein bisschen längeren Zeitraum, aber ja, mehr als das Doppelte. Und da muss man einfach mal gucken, ob sein Körper, seine Gelenke, ob er das aushält.
Vor allem die Power, mit der er spielt.
Und die Power und die Energie. Das ist ja ein Wahnsinns-Output, was er hat. In der NBA kann ich dir eigentlich nur einen Spieler nennen, der regelmäßig so einen Output hat, und das ist Westbrook. Und der wiegt einfach mal, keine Ahnung, einige Kilos weniger.
Deiner Meinung nach hat nur Russell den gleichen Output? LeBron nicht?
LeBron spielt nicht mehr mit dieser Energie.
Okay.
Weil ja. LeBron spielt faktisch keine Defense mehr. Und Westbrook, ich meine, die Energie, mit der er spielt, das ist einfach, haben wenige. Also jetzt off the top, also jetzt so aus dem Stegreif fällt mir nur Russell Westbrook ein.
Also wäre deine Sorge, dass es Zion eventuell so geht wie Derrick Rose bei gleichem Output, dass er sich halt regelmäßig verletzt? Oder zum Beispiel auch, sag's mir, Portland Trailblazers, Brandon Roy, auch tragisch, wo die Knie einfach aufgegeben haben, der auch ja mit einem ähnlichen Output, mit einer ähnlichen Explosivität gespielt hat.
Ist möglich. Also wie gesagt, man hat einfach so einen Spieler noch nicht gesehen, der so ein Gewicht hat und diese Explosivität. Wer den noch nicht hat spielen sehen, auch wenn ihr jetzt kein Basketball-Fan seid und Football-Fan seid, schaut euch mal an. Die hatten bei Duke so eine Mini-Combine gehabt, wo sie so einen Test gemacht haben, so einen Leaping, also so einen Sprungtest. Der Typ springt mit seinem Kopf über Ringhöhe und mit 285 Pfund und mit, wie groß ist der? Der ist 2,1 Meter oder so.
Ja.
Viele haben mit dem Gewicht Probleme, schnell zu rennen.
Überhaupt zu springen.
Oder überhaupt zu springen, ja. Und der Typ bewegt einfach das Gewicht, ja. Und da muss man einfach... er ist noch jung, der ist 19, er weiß noch nicht, was sein Optimalgewicht ist, sein Optimal Shape für die NBA, der weiß ja noch nichts über seinen Körper wirklich. Ja, es gibt viel Hype um ihn, berechtigt auch, er ist der beste College-Spieler dieses Jahr gewesen. Muss man einfach mal gucken, wie das am nächsten Level aussieht. Ich glaube, dass er Erfolg haben wird, allein wenn man ihn auch reden hört, das sagt ja auch was über einen aus. Ja, sehr reif auch für sein Alter.
Also ich bin, was Zion angeht, natürlich auch ein bisschen vom Hype eingenommen, und der Typ sieht super aus auf Tape. Ist eine Highlight-Machine. Ich bin ein bisschen kritischer, was seine Fähigkeiten auf dem nächsten Level angehen. Vielleicht sogar ein bisschen viel kritischer. Wie gesagt, ich will immer wieder betonen, dass ich keinem jungen Spieler irgendwas absprechen will, und ich hoffe, er macht alles aus sich, was geht. Aber ich persönlich, mir fällt es schwer, klar zu sehen, welche Rolle Zion erfüllen wird auf dem nächsten Level. Ich finde, er ist nicht so ein Allrounder wie LeBron, als er in die Liga kam. Ich finde, LeBron war ein bisschen mehr polished. LeBron konnte basketballerisch mehr.
Auf jeden Fall.
Körperlich natürlich ist er overpowering, wie es LeBron dann nach 2-3 Jahren war. LeBron kam nicht aus der Highschool und war stärker als alle anderen. LeBron konnte einfach nur höher springen und war schneller. Aber Zion hat natürlich auch die dazugehörige Power. Wie gesagt, für die Vier In der NBA finde ich ihn undersized, um unterm Korb zu spielen. Für eine Stretch 4 finde ich, ist sein Wurf nicht gut genug. Ja. Abgesehen davon, später, wenn er eine Stretch 4 wäre, wäre er immer noch undersized. So, also wenn ich eine Stretch 4 draußen stehen habe, hätte ich schon gerne eine Stretch 4, die irgendwie 2,6, 2,7, 2,8 groß ist. Aber ich meine, das wäre jetzt das kleinste Problem. Ich glaube, der Hype um Zion ist natürlich bedingt dadurch, dass wir auf der Suche sind nach dem nächsten LeBron natürlich, dass der ähnliche Highlights generiert, wie es LeBron getan hat. Allerdings auf dem nächsten Level, glaube ich, wird zumindest in den ersten Jahren es zu einem sehr, sehr, nicht jetzt bösen, aber zumindest zu einem Erwachen of sorts kommen. Ich glaube, da gibt es andere Spieler, die ich auf dem nächsten Level interessanter finde. Und um jetzt mal zu dem nächsten Top 5 Spieler des Tournaments zu kommen. Ich denke, da sind wir uns einig, wo ich der Meinung bin, dass der auf dem nächsten Level bedeutend mehr machen kann als ein Zion, vor allem out of the gate, wäre für mich Ja Morant.
Auf jeden Fall. Also Ja Morant ist wie kann man den, ja, wie vorhin schon gesagt, ich meine, das wie Russell Westbrook aus dem College, nur mit Jumpshot. Russell Westbrook hat im College auch, muss man dazu sagen, kein Point Guard gespielt.
Genau, ich wollte auch sagen, der hat für mich vielleicht ein bisschen mehr Point Guard Instinkt als Russell es hatte
am Anfang. Der hat viel Point Guard Instinkt, ja, der macht eigentlich alles in der Offense recht gut. Und deswegen ist er auf jeden Fall jemand, wenn jemand an zwei draftet mit Need für Point Guard, wenn man jetzt mal guckt nach Ranking, ohne nach Lottery zu gehen, ist da Phoenix und die haben auf jeden Fall Need für Point Guard. Und der wird auch super zu denen passen.
Wäre ein böses Tandem. Ja. Ja Morant zusammen mit einem Booker.
Ja, auf jeden Fall, ja. Wäre ein richtig böses Tandem.
Und vor allem auf der 5 bei den Suns steht der Number One Pick DeAndre letztes Ayton. Jahr. DeAndre Ayton.
Ja.
Sag du mir, DeAndre Ayton fähiger Pick-and-Roll-Spieler für ein PNR-Set zusammen mit Ja Morant?
Ja, weil DeAndre Ayton auch Pick-and-Pop spielen kann.
Ja.
Deswegen wird es sehr, sehr dangerous. Also wird
genau, sorgt für ein geiles Set, weil du hast die Pick-and-Roll-Option, du hast die Pick-and-Pop-Option und du hast eine Pick-and-Roll-Option mit dem Kick raus zu Devin Booker.
Genau, und die haben in der Saison noch den Kelly Oubre geholt, der echt seit der Trade-Deadline dann im Februar hat der echt Wahnsinn gespielt. Also der verteidigt gut, der ist gut in der Offense. Deswegen glaube ich, wenn die jetzt einen Top-3-Pick bekommen, werden die für die nächsten Jahre richtig gut aufgestellt sein. Aber die brauchen auf jeden Fall einen Point Guard. Weil Booker, wenn er den Ball bringt, ist nicht so effektiv.
Ja.
Aber Ja Morant ist für mich auf jeden Fall auch mit einer der Spieler des Turniers. Dann einer meiner persönlichen Favoriten ist Jared Culver von Texas Tech.
Mhm.
Der hat echt Wahnsinn gespielt, hat seine Mannschaft mitgetragen, durch das Turnier getragen und die stehen jetzt auch natürlich im Final Four. Hat für dich noch jemand rausgestochen?
Ich denke, oder? Culver, ein schöner All-Around-Spieler.
Auf jeden Fall, ja.
Wen ich richtig interessant finde, ist der Nachfolger von unserem Boy Elias Harris, sozusagen, Brandon Clark.
Brandon Clark, ja.
Brandon Clark hat mir echt gut gefallen, vor allem deswegen, weil er ein starker Defensive-Spieler ist, in meinen Augen. Kann zumindest 4 Positionen auf dem Feld verteidigen und das ist gerade heutzutage eine ganze Menge wert. Und er schießt eine hohe Percentage jetzt am College, ob das in der NBA sich so übertragen lässt, sei mal
dahingestellt.
Allerdings, für mich persönlich zeigt die Percentage, er schießt 70% am College, aber für mich zeigt das vor allem, dass er ein gutes Gefühl dafür hat, wo er offensiv effizient sein kann. Und das ist mir sehr wichtig. Also natürlich wünscht sich jeder, klar, ein Forward, der die Lichter ausschießen kann.
Ja.
Aber was ich fast genauso wichtig finde, ist ein Forward, gerade aus dem College raus, der weiß, welchen Wurf er nimmt und welchen er nicht nimmt. Also was ein guter Schuss für ihn ist und was nicht.
Ja.
Und das gefällt mir bei Brandon Clark sehr gut. Und ansonsten, um die 5 noch
zu komplettieren,
ich gebe dir die Wahl, Marcus Howard oder Grant Williams. Kannst du dir aussuchen?
Bei Zion oder was?
Ja, genau. Kannst du dir aussuchen?
Ich hätte jetzt den Clark genommen von Purdue. Allein, weil er die Lichter ausgeschossen hat in den Spielen. Der hat 30 Punkte im Schnitt gemacht. Er hat im letzten Spiel gegen Virginia hat er 42 gemacht. Für mich gehört er in die Top 5 vom Turnier. Aber gut, kann man sich für dich, wer war es für dich?
Sei mal dahingestellt, wer es für mich war. Einer, über den wir gar nicht geredet haben, ist RJ Barrett.
Ja, weil kann ich dir auch sagen, warum RJ Barrett für mich, der wird zwar als Top 3 Pick gehandelt, aber für mich wird es eher so, also auf dem nächsten, wenn man es auf dem nächsten Level projiziert, legt er viele leere Statistiken auf oder wird so ein Volume-Shooter sein, der nicht viel macht, außer scoren und shooten. Leider, ja, der Vergleich mit Andrew Wiggins, sein kanadischer Landsmann, ja, das ist für mich so der naheliegende Vergleich, weil Wiggins auch ein Spieler ist, der, wenn er nicht punktet, macht er eigentlich nichts. Das heißt, wenn er seine, keine Ahnung, 15 bis 20 Schüsse nimmt dann, und die nicht trifft, der reboundet nicht, er kreiert nicht, er verteidigt nicht, bei RJ Barrett ist noch ein junger Spieler, wie du auch schon gesagt hast, ich will keinem jungen Spieler irgendwas absprechen, aber so sehe ich ihn momentan. Und er hat auch bei Duke, finde ich, hat er viele hirnlose Aktionen gemacht, einfach die Entscheidungen, die er getroffen hat, waren nicht gut, weil im Endeffekt die Spieler treffen die Entscheidungen, die Coaches können nur die Spieler in die Position bringen, um richtige Entscheidungen zu treffen. Ja, vielleicht hätte man auch sagen können, oder man kann auch sagen, Coach K hätte ihn in bessere Position bringen müssen, um erfolgreich zu sein. Aber letztendlich finde ich einfach, dass er bei Cam Reddish genauso. Auch noch ein weiterer Duke-Spieler, der auch in der Top 10 ist. Und ich finde, ich sehe die beide sehr ähnlich. RJ Barrett noch ein bisschen variabler, weil er mehr, ein bisschen mehr machen kann. Und Reddish eher nur so ein Spot-Up-Shooter, was wir gesehen haben. Ich meine, wir haben die drei nur zusammen auf dem Spielfeld gesehen, sind die Top 3 Recruits aus ihrer Highschool-Klasse. Und es ist natürlich schwer, alle drei zu integrieren in eine neue Mannschaft. Und deswegen weiß ich, es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, wie es laufen wird. Ich denke, viel wird auch abhängen von der Combine, wie die sich da zeigen, welches Team Interesse hat. Vielleicht wird Cam Reddish auch gar nicht deklären, vielleicht wartet er noch ein Jahr.
Ja, also ich persönlich bin der Meinung, RJ Barrett wird auf dem nächsten Level sehr serviceable, also wirklich ein hilfreicher Spieler. Average er 23 und 7? Nein. Werde ich ihm aber die gleiche Load auflegen wie einem Andrew Wiggins, dass ich sage, das ist meine Nummer 1 Option? Definitiv nicht. Ich denke, wenn du einem RJ Barrett Zeit gibst, um an seinem Schuss zu arbeiten, an seiner Vision kann man vielleicht nicht sonderlich viel ändern, muss man sehen. Aber wenn du ihm die Möglichkeit gibst, an seinem Schuss zu arbeiten und ihn integrierst in ein System und ihn ein bisschen wachsen lässt innerhalb dessen, glaube ich, werden wir von RJ Barrett über die nächsten Jahre als wahrscheinlich einem Top-50-Spieler in der NBA sprechen. Einfach nur, weil ich glaube, dass er sehr, sehr vieles gut machen wird. Nicht ein klares Steckenpferd haben wird. Also er wird nicht 30 averagen, der wird keine 10 Assists machen, der wird keine 10 Rebounds holen. Aber ich glaube, der wird ein serviceable Typ, Fringe All-Star, meiner Meinung nach. Aber bleibt natürlich abzuwarten.
Ja, bei ihm All-Star, wenn er All-Star wird, kommt es darauf an, in welche Conference er gedraftet wird. Bei dem Westen wird er auf keinen Fall All-Star.
Ja, im Westen, beim besten Willen.
Im Osten kann man sich drüber streiten.
Ja. Ja.
Je nachdem, was jetzt auch im Sommer passiert mit Free Agency, muss man einfach mal gucken.
Cool, das heißt, wir treffen uns also am Samstag, hier in Deutschland dann mitten in der Nacht, ne, schätze ich.
0 Uhr.
0 Uhr ist das erste Spiel?
Erstes Spiel, ja.
Und das zweite?
Um 2.30 Uhr oder 49 Uhr dann, glaube ich. 2.49 Uhr.
Okay, also was kommt ist aber also so zwischen, um 0 Uhr geht's los und so um 5 sollten Ende wir dann durch sein. Okay, gut.
Direkt zur Arbeit danach.
Exakt, in der Nacht vom 6. auf den 7., ne? Also was ist das? Von Samstag auf Sonntag?
Genau.
Und dann Championship Game ist in der Nacht vom 8. auf den 9.
Genau, von Montag auf Dienstag,
ja. Von Montag auf Dienstag und dann um 3 Uhr.
Genau, ne? Fängt um 3 an, ja.
So, jetzt haben wir March Madness haben wir auf The Zone ja sehen können. Jetzt wissen auch alle Zuhörer, dass nächstes Jahr auf jeden Fall gibt es mehr als genug Grund, auf The Zone March Madness zu sehen. In den Finals, Final Four ist es leider ein bisschen anders. Die kommen in den Staaten im Free TV, im Internet aber eigentlich fast ausschließlich auf March Madness Live, also dem eigenen Stream von der NCAA. Wer nach March Madness Live sucht, kommt auch relativ easy zu dem Stream. Die Problematik dabei ist, der ist Geo geblockt, das heißt, der kann tatsächlich, glaube ich, nur innerhalb der USA geschaut werden. Aber mein Tipp da für alle ist ein VPN. Wenn ihr danach schaut, nach Geoblocking VPN im Internet, werdet ihr genug Anbieter finden, wo ihr auch mal für eine Testwoche oder so euch ein VPN ziehen könnt oder vielleicht sogar was online gehostetes nehmen könnt, um dann der March Madness Seite zu signalisieren, dass ihr mit eurem PC in den USA sitzt und dann ohne Probleme den Stream sehen könnt. Tipp von mir, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, wäre, es gibt zum Beispiel den NordVPN, der soll das ganz gut hinbekommen und wenn ich mich recht entsinne, auch ExpressVPN, der das gut macht. Da gibt es aber eine Menge Anbieter, wo ihr euch mal mit auseinandersetzen könnt. Wenn ihr da mehr Fragen zu habt, haut Jay oder mich auf Instagram an, werden wir auf jeden Fall verlinken, wer uns noch nicht auf Instagram gefunden hat. Jay findet man unter @jlam. L-A-M Thomas. Genau, Mich selbst findet man unter @JimThacker, also JymThacker. Addet uns, schreibt uns, fragt uns, stellt uns Fragen, gebt uns Feedback zu dem Podcast. Und ansonsten wünschen wir euch ein geiles Wochenende und einen schönen Einstieg in die Woche mit der Final Four.
Genau, ja.
Wir hören uns wieder, wenn es um die NBA Playoffs und die NFL Draft geht. Bis dann.
Peace. Ciao, Jungs.